Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Deutschlandpakt in der Migrationspolitik, irreguläre Migration stoppen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte, die Platzwechsel zügig vorzunehmen. So, dann eröffne ich die Aussprache und das Wort hat zuerst für die CDU-CSU-Fraktion Alexander Dobrindt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, vor zwei Wochen hat hier an dieser Stelle der Bundeskanzler in einer Generaldebatte ein großes Wort in den Mund genommen. Er hat vom Deutschlandpakt gesprochen in der Mitte dieses Parlaments. Ich habe ihm direkt darauf geantwortet, dass wir zur Verfügung stehen, die größte aktuelle Herausforderung der Zeit, die Migrationskrise in einem Deutschlandpakt mit ihm zu bewältigen. Seitdem ist allerdings nichts unternommen worden, um diese Worthülse mit Leben zu erfüllen. Und deswegen bekommen Sie heute unsere Antwort, den Deutschlandpakt zum Stopp der irregulären Migration, meine Damen und Herren. Es ist übrigens nicht verständlich, warum das jetzt in Teilen von Ihren Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld kritisiert worden ist. Die Öffentlichkeit, sie hat ein Recht darauf zu erfahren, was in einem Deutschlandpakt vereinbart werden kann zum Stopp der illegalen Migration. Und deswegen lassen Sie mich auch zu Beginn dieser Debatte sagen, ein Deutschlandpakt beinhaltet nicht das, was Sie gerne unter sich beschließen wollen. Ein Deutschlandpakt beinhaltet das, was notwendig ist von Ihnen alleine blockiert wird. Das ist ein Deutschlandpakt. Wir bieten Ihnen an, dieses Thema mit uns zu lösen, weil es sonst zu einem gesellschaftlichen Großkonflikt sich entwickeln kann. Die Asylzahlen, sie steigen, die Kommunen sind überlastet, die gesellschaftliche Akzeptanz, sie schwindet. Wenn das die Analyse ist, wenn das die Grundlage ist, dann kann man daraus einen Konsens bilden. Wir sind bereit, auf dieser Basis einen Konsens mit Ihnen zu finden. Unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck hat es am Wochenende eindrucksvoll formuliert. Wörtlich hat er gesagt, die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, um den Kontrollverlust, der öffentlich eingetreten ist, zu beheben. Meine Damen und Herren, also lassen Sie uns neue Maßnahmen vereinbaren. Die sichere Herkunftsstaatenregelung, sie wird von den Grünen im Bundesrat blockiert. Die Grenzkontrollen nicht nur zu Österreich, sondern wir können sie auch zu Polen und Tschechien machen. Und wir stoppen die freiwilligen Aufnahmeprogramme. Frau Ministerin, hören Sie auch bitte auf, das Außengrenzverfahren in Europa zu torpedieren. Sie sind der Grund, warum es nicht besser geht hier mit der Steuerung der Migration. Nein, keine Fake News, sondern das sind die Worte der Bundesinnenministerin. Ich habe Sie noch genau im Ohr, Frau Bundesinnenministerin. Sie haben den Asylkompromiss auf der einen Seite in Europa gefeiert, auf der anderen Seite haben Sie sofort angekündigt, ihn über das Europaparlament zu torpedieren. Sie sitzen auf der europäischen Ebene nicht im Triebwagen, sondern Sie sitzen im Bremshäuschen. Das ist doch die Wahrheit an der Stelle. Gestern hat das Europäische Parlament die Verhandlungen abgebrochen. weil die Bundesregierung, Sie, Frau Ministerin, die Einigung zur Krisenverordnung blockiert. Die Krisenverordnung ist aber notwendig, damit wir Migranten in den Einrichtungen an den Außengrenzen unterbringen können, damit man Standards anpassen kann. Sie sind diejenige, die anstatt Vernunft walten zu lassen, anstatt Solidarität walten zu lassen, diese Entscheidungen in Europa blockieren. In Europa ist Frau Faeser bei der Migrationspolitik kein Zugpferd, sondern Sie sind das trojanische Pferd zur Verschärfung der Migrationskrise. Das ist die Situation.
So stellt man keine Gemeinsamkeit mehr mit den falschen Vorwürfen.
Sie haben in der Vergangenheit, Frau Ministerin, Sie haben in der Vergangenheit die Pull-Faktoren weiter ausgeweitet. Sie haben mit Ihrem Chancenaufenthaltsgesetz, mit Ihrer Expresseinbürgerung, mit Ihrem Streichen des Wortes Begrenzung auf dem Aufenthaltsgesetz neue Pull-Faktoren gesetzt. Und damit das noch nicht Beweis genug ist, sehr geehrte Frau Ministerin, ist heute zu lesen in den Medien, dass Sie jetzt überlegen, den Familiennachzug weiter auszuweiten. Das ist keine Politik, die bremst. Das ist eine Politik, die illegale Migration antreibt und fördert. Und sehr geehrte Frau Ministerin, wenn Sie jetzt den Eindruck erwecken wollen, übrigens auch gestern in einer Fernsehsendung, dass Sie ja bereit sein, mehr zu machen, aber mit dieser Koalition ginge das eben nicht. Dann sage ich Ihnen hier noch mal eines. Wir stehen zur Verfügung. Dann lösen Sie sich endlich vom grünen Gängelband und machen Sie einen Deutschlandpakt, der mit uns möglich ist, um die illegale Migration zu begrenzen. Dankeschön.
Nächste Rednerin für die Bundesregierung, die Bundesministerin des Inneren und für Heimat, Nancy Faeser.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr verehrte Gäste, liebe Union, sehr geehrter Abgeordneter Dobrindt, ich hatte eigentlich vor, am Anfang meiner Rede zu loben, dass Sie endlich mal was auf den Tisch legen, statt diese Sprüche zu machen. Aber Ihre Rede hat leider wieder genau das Gegenteil gemacht, nämlich nur angeheizt in der Debatte. Und ich halte das angesichts der Lage für unangemessen. Ich will das ganz deutlich sagen. Es ist unangemessen. Denn ja, die Herausforderungen in der Migrationspolitik sind große. Und deswegen wollte ich eigentlich dafür loben, dass Sie mal was vorlegen, statt in der Presse irgendwas zu tun. Und ich werte das, Herr Dobrindt, Sie haben es auch am Anfang gesagt. Sie müssen erst mal zuhören, Herr Spahn. Wir haben ja gestern eine muntere Diskussion dazu gehabt. Vielleicht hören Sie mir einfach heute mal zu. Sie haben am Anfang Ihrer Rede gesagt, und das nehme ich sehr wohlwollend auf, dass Sie die ausgestreckte Hand des Bundeskanzlers Olaf Scholz zum Deutschlandpakt annehmen, um die irreguläre Migration zu bekämpfen. Ich werte das als gutes Zeichen, meine Damen und Herren. Und ich habe mit großem Interesse in Ihrem Antrag gelesen, ich will das auch noch mal sagen, dass Sie von substanziellen Lösungen dort reden, auch wenn ich daran erinnern möchte, dass Union-Innenminister in den 16 Jahren eben keine substanziellen Lösungen vorgelegt haben, meine Damen und Herren. Deswegen sollten Sie ein bisschen bescheidener sein in dieser Debatte. Viel wichtiger ist mir was anderes. Wir haben als Demokraten eine Verantwortung für unsere Demokratie. Gehen Sie nicht weiter auf dem Irrweg, Wahlkampf auf dem Rücken von Menschen zu machen, die vor Krieg und Terror bedroht sind, meine Damen und Herren. Ja, ob das Gerede, Herr Fraktionsvorsitzender Merz, von Sozialtouristen aus der Ukraine oder das Remake der Obergrenze von Herrn Söder. All das ist Populismus pur und stärkt nur die Rechtsextremen. Oder ich will Markus Söder selbst zitieren, der einmal gesagt hat, du kannst ein Stinktier nicht überstinken. Machen Sie also denselben Fehler, nicht noch einmal einfache Lösungen zu präsentieren, obwohl es die nicht gibt, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich will über das reden, was Sache ist. Über 200.000 Asylanträge wurden in diesem Jahr bis August bereits gestellt. Derzeit leben etwa mehr als 1 Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland, die Sie übrigens mit keinem Wort hier erwähnt haben. Zudem hat die Bundespolizei bis einschließlich Juli 56.052 unerlaubte Einreisen nach Deutschland verzeichnet. Und die letzten Zahlen zur Schleusungskriminalität, die Bundespolizei hat bis Ende Juli diesen Jahres ca. 1.300 Fälle mit 1.400 Schleusern festgestellt. Diese Zahlen zeigen, ja, wir sind auf allen Ebenen gefordert, irreguläre Migration einzuschränken. Und deshalb, meine Damen und Herren, arbeitet die Bundesregierung mit den Kommunen, mit den Ländern an echten, substanziellen Lösungen. Das heißt konkret, ich habe die Bundespolizei an den deutschen Außengrenzen, insbesondere zu Polen und Tschechien, mit mehreren Hundertschaften verstärkt, und die machen erfolgreiche Schleierfahndungen dort. Und mein Dank gilt den Beamtinnen und Beamten, die wirklich gute Arbeit leisten.
Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Abgeordneten Polat?
Sehr gerne.
Sehr geehrte Frau Ministerin, auch im Hinblick auf den Antrag, der heute uns vorliegt, wird immer von irregulärer Migration gesprochen. Und ich glaube, Sie meinen damit die unerlaubten Einreisen. Aber ist es richtig, dass diejenigen, die unerlaubt einreisen, sobald der Asylantrag gestellt wird, dann eine Aufenthaltsgestattung bekommen und eben legal hier in Deutschland sind?
Das ist richtig, Frau Abgeordnete Pollert, und deswegen stimmen die Zahlen, die da kursieren, von 300.000 auch nicht. Meine Damen und Herren, unsere Schleierfahndungen wirken und sind sehr viel effektiver, weil sie dazu führen, dass wir an vielen Stellen an der Grenze gleichzeitig Kontrollen durchführen können. Im Übrigen hätten wir die Datenlage auch sonst überhaupt nicht. Und meine Damen und Herren von der Union, wollen Sie jetzt eine sachliche Debatte oder nicht? Deswegen habe ich meine Arbeit mit Polen und Tschechien verstärkt in der bilateralen Zusammenarbeit. Wir haben mit beiden Ländern gemeinsame Dienststellen. Wir arbeiten gemeinsam mit gemischten Teams aus polnischen und deutschen Polizeibeamtinnen und Beamten, mit Tschechien das Gleiche. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass dieser Tage mich die Berichterstattung aus Polen über Visaskandal besorgen. Deswegen bin ich mit meinem Innenministerkollegen in Polen auch im engen Austausch. Wir haben das im Blick, da können Sie sich drauf verlassen, meine Damen und Herren. Und auch ein Wort zur Schleuserkriminalität. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Wir reden hier von Verbrechern, die für Profit Menschenleben aufs Spiel setzen. Die Bundespolizei befreit regelmäßig Männer, Frauen und Kinder aus entsetzlichen Lagen, lebensgefährlich eingepfercht, ohne Wasser, ohne Nahrung und mit kaum Sauerstoff. Diese Verbrechen müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Deshalb handeln wir, und dafür haben wir Sofortmaßnahmen auf den Weg gebracht. Eine operative Zentrale zur Analyse der Schleuserkriminalität bei der Bundespolizei. Eine neue Taskforce, die wir gemeinsam mit Polen und Tschechien gründen. Und wir schließen Strafbarkeitslücken. Das haben Sie übrigens auch nie gemacht. Wir weiten die rechtlichen Möglichkeiten aus, Schleusern ihren Aufenthaltstitel zu entziehen und sie auszuweisen. Und das ist wirklich wichtig, meine Damen und Herren. Auch da hat die Union übrigens nicht gehandelt. Und ja, zur Schleuserkriminalitätsbekämpfung kann es auch partiell notwendig sein, stationäre Grenzkontrollen durchzuführen. Unsere Maßnahmen wirken. Wir steuern und ordnen Migration, meine Damen und Herren. Wir unterstützen Länder und Kommunen substanziell mit Milliardenbeträgen. Wir haben Reformen auf den Weg gebracht, die wirken, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu Ihnen. Und ich wundere mich schon, Herr Dobrindt, also wenn ich das noch mal sagen darf, jetzt plötzlich kommen verbindliche Vereinbarungen, um irreguläre Migration und die Aufnahmen geflüchteter Menschen zu reduzieren, und Sie reden von Europa. Ich hätte da was verhindert. Lieber Herr Dobrindt, ich war es in Europa, die für die Bundesregierung es geschafft hat, den historischen Durchbruch hinzubekommen, dass wir überhaupt eine Lösung haben, ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg zu bringen. Das ist ja lächerlich, was Sie hier machen. Sie haben es nicht hinbekommen, wir haben es hinbekommen als Bundesregierung.
Frau Ministerin, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Kollegen de Vries aus der CDU-CSU-Fraktion?
Bleiben wir also bei den Fakten. Und ja, Herr de Vries, ich weiß ja, was Sie fragen wollen. Nein, die Bundesregierung verhindert keinen weiteren Trilog mit dem Europaparlament. Wir werden die Verhandlungen voranbringen, meine Damen und Herren. Schon seit Beginn des Jahres haben wir ein Gesetz zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren in Kraft gesetzt. Wir ermöglichen damit bessere und vor allen Dingen schnellere Entscheidungen, und wir entlasten Verwaltungsgerichte und das BAMF. Um Ausreisen konsequenter umzusetzen, sieht auch unser Koalitionsvertrag eine Rückführungsoffensive zu. Im Mai hat sich der Bundeskanzler mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dazu besprochen. Und ich freue mich, ja, dass Sie die Dinge im MPK-Beschluss vom 10. Mai sämtlich in Ihrem Beschluss aufgeführt haben. Wir gehen aber deutlich darüber hinaus, meine Damen und Herren. Wir haben im Anschluss intensiv mit den Ländern und Kommunen an zwei Gesetzesinitiativen gearbeitet. Mit den Erkenntnissen daraus haben wir ganz aktuell zur Verbesserung der Rückführung finalisiert. Jetzt geht die Ressortabstimmung los. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben heute Morgen auf den Startknopf gedrückt. Wir handeln also schon, wo Sie nur fordern, meine Damen und Herren. Und ich freue mich, meine Damen und Herren, über die Unterstützung, denn wir haben im Bundeskabinett vor ein paar Wochen sichere Herkunftsstaaten ausgewiesen. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert über Ihre Worte, Herr Dobrindt, nämlich die Republik Moldau und Georgien. Und das wird zu einer deutlichen Entlastung führen, weil 10% der Migranten, die einreisen, von dort kommen. Also wird es schnelle Entlastung bringen, meine Damen und Herren. Deswegen, wir liefern echte, substanzielle Lösungen. Sie reden nur darüber, meine Damen und Herren. Und es wäre schön, wenn wir auch die CDU von damals, von Helmut Kohl in der Frage europäischer Errungenschaften ab und zu mal wieder hören würden, nämlich eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union, was der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl vorgebracht hat, ist die Offenheit unserer Binnengrenzen, meine Damen und Herren. Das müssen deshalb auch die Außengrenzen der EU gestärkt werden. So, meine Damen und Herren, für die Ampel kann ich nur sagen, wir haben einen klaren Kurs in der Migrationspolitik. Fachkräfte gewinnen, Humanität leben, irreguläre Migration beenden. Wir schützen das individuelle Grundrecht auf Asyl auch vor Missbrauch. Und wir steuern und ordnen die Migration viel stärker als bisher. Damit sichern wir die Zukunft und den Zusammenhalt in Europa und in Deutschland. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention der Kollege de Vries aus der CDU-CSU-Fraktion.
Frau Ministerin, angesichts Ihrer Performance in der Asylpolitik und auch Ihrem Umgang mit Spitzenbeamten möchte ich mich im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion verwehren dagegen, dass Sie Bezug nehmen auf Helmut Kohl. Das will ich einmal ganz deutlich sagen. Und ich muss schon sagen, Ihre Rede hat sehr, sehr viel mit Realitätsverlust zu tun. Ich möchte von Ihnen mal wissen, die Asylzahlen sind angestiegen um 78% Stand August, im letzten Jahr um 48%. Sie explodieren förmlich. Wir haben Höchststand an illegalen Einreisen nach Deutschland. Was hat eigentlich Ihre Rede mit der Realität zu tun? Diese Frage möchte ich Ihnen mal gerne stellen. Und das Zweite ist, Sie sprechen von Maßnahmen der Bundesregierung. Was haben Sie denn substanziell vorgelegt in Ihrer Amtszeit, was in irgendeiner Form die unkontrollierte Einwanderung nach Deutschland begrenzt hätte? Das würde ich gerne mal von Ihnen hören. Und die letzte Frage ist, wie kann es sein, in einer solchen Situation, dass Sie einen Referentenentwurf in Ihrem Ministerium haben, der weiteren Familiennachzug nach Deutschland ermöglicht bei subsidiär Geschützten, ein Nachzug von weiteren 100.000 Personen. Sie wollen den Nachzug für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge mit ihren Angehörigen erleichtern. Sie wollen Identitätstäuscher einladen, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Das ist die Einladung zum Betrug. Und was hat das bitte mit Ihrer Rede zu tun, die Sie eben gehalten haben? Vielen Dank.
Frau Ministerin, Sie dürfen erwidern.
Dankeschön, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Abgeordnete de Vries, ich bin froh, dass ich noch mal die Gelegenheit habe, auch zu Ihrem letzten Punkt etwas zu sagen. Das wäre sonst von meiner Redezeit noch mal abgegangen. Nein, ich habe nicht vor, im Moment den Familiennachzug vorzulegen, um das noch mal ganz deutlich zu machen. Ich weiß, dass Sie Interesse daran haben, Dinge auch in der Presse zu steuern dieser Tage. Und Herr de Vries, das Angebot des Bundeskanzlers gilt. Ich habe Ihnen eben in 10 Minuten dargelegt, was wir schon alles getan haben. Zur Asylverfahrensbeschleunigung, zu verstärkten Grenzkontrollen, zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien, mit einer massiven Schleierfahndung an den Grenzen. Und was unsere Erfolge in Europa betrifft, die Ihre Innenminister weder von CSU, CDU je erreicht haben. Herr de Vries, Sie müssen auch einfach in dieser Debatte zuhören und Sachen auch annehmen, meine Damen und Herren. Diese Bundesregierung handelt, Sie reden nur.
Wir fahren in der Debatte fort, und der nächste Redner für die AfD-Fraktion ist Dr. Bernd Baumann.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gellende Hilferufe aus Italien. Dort in Lampedusa landet Boot auf Boot, jede Minute kommt eins. Alle kommen direkt aus Afrika. Alle sind randvoll mit Schwarzafrikanern und praktisch alle sind Männer, junge Männer. Polizisten versuchen, Schutzketten zu bilden gegen die Anstürmenden. Dahinter stehen die Einwohner, Angst und Schrecken im Gesicht. Manche schreien ihre Wut heraus. Ein italienischer Bürgermeister sagt, was die übrigen denken. Das ist eine Invasion. Das sind Invasoren aus Afrika und Orient. Recht hat er. Denn die da kommen, sind weitenteils keine Schutzsuchenden. Das sind Männer, vor denen wir Schutz brauchen. Wir Europäer in Italien, in Frankreich und vor allem in Deutschland, meine Damen und Herren. Denn die Masse zieht ja weiter nach Deutschland. Die Zahlen sind gigantisch. Bürgermeister und Landräte aller Parteien schreien auf. Aber was unsere Bürger am meisten quält, ist, wie viele dieser Migranten das Bild auf unseren Straßen verändern. Jede Woche gewalttätige Ausschreitungen, Szenen von Bandenkrieg, Bürgerkrieg, Straßenkampf. Nicht nur an Silvester, verletzte Polizisten ohne Ende, verängstigte Bürger, dazu die wuchernden Parallelgesellschaften, kulturelle Gegengesellschaften mit anderen Frauenbildern, ganz anderen Vorstellungen von Staat und Gesellschaft. Überall werden Frauen bedrängt, täglich Frauen und Mädchen vergewaltigt, in Schwimmbädern, in Parks, auf offenen Straßen. Unsere Bevölkerung, unsere Frauen und Mädchen haben Schutz verdient, meine Damen und Herren. Immer mehr Menschen sagen, schlimmer als der menschengemachte Klimawandel ist der menschengemachte Bevölkerungswandel, meine Damen und Herren. Und diesen Bevölkerungswandel hat die CDU über Deutschland hereinbrechen lassen. Das war ein tiefer historischer Einschnitt. Denn die CDU war doch seit Adenauers Zeiten immer der Garant konservativer Politik, die stabilisierende Gegenkraft zu allen linken Spinnereien. Ich selber habe die 30 Jahre gewählt, aber die CDU hat ihren alten Kurs verlassen. Sie haben ihre eigenen Wähler verraten, und dieser Verrat haftet ihnen an, für immer. Der innere Verfall der CDU hatte begonnen, als die linken 68er immer mehr Bereiche eroberten, unsere Medien, Universitäten, Kirchen und die Lehrerschaft, als der Zeitgeist sich änderte zu dem, was wir heute den linksgrünen Mainstream nennen. Da begann die CDU, statt konservativ gegenzuhalten, einzuknicken und mitzumachen. Sie schwenkte ihr Fähnchen in den Wind, wollte Deutschland bunter machen, diverser machen, mit offenen Grenzen, ungesteuerter Millionenwanderung. Meine Damen und Herren, heute stehen wir vor den Trümmern dieses katastrophalen Linksschwenks der CDU. Das ist, was wir heute sehen. Und das Volk ist weitenteils schockiert. Jetzt sieht das Volk die Ergebnisse, hat die linken Spinnereien satt, sieht jetzt die Ergebnisse, besonders in Sachen Migration. Alle sehen den zunehmenden Verlust unserer Sicherheit, unseres Wohlstands, unserer Identität, den Verlust unserer Heimat. Jetzt kippt die Stimmung im Land, das Pendel schlägt zurück von links nach rechts zur konservativen Seite, dem neuen Zeitgeist. Und dafür steht die AfD. Deshalb sind wir mittlerweile die stärkste Kraft in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Gesamtdeutschland bereits zweitstärkste Kraft. Vor SPD, vor den Grünen, vor FDP und Linken und der Union immer dichter auf den Fersen. Das ist es, was Sie antreibt, Herr Merz, die Angst vor dem neuen Zeitgeist und Angst vor der AfD. Und die Panik der Union sieht man an ihrem heutigen Migrationsantrag. Sie machen eine Wende um 180 Grad und übernehmen dabei alle Positionen der AfD bis ins Detail. Hier nur ein paar Beispiele. Migranten an der deutschen Grenze wollen Sie zurückweisen, indem Sie Dublin III umsetzen. Das haben wir mehrfach gefordert, zuletzt 2021. Sie haben das zurückgewiesen. Dann nur noch Sachleistungen statt Geldleistungen für Migranten. Auch das haben wir mehrfach gefordert, zuletzt Oktober 22. Sie lehnten das ab. Dann Familiennachzug begrenzen. Du lieber Gott, wollten wir schon 2017. Sie lehnten ab. Kontrollen an den Binnengrenzen. Kontrollen an den Binnengrenzen. Schon 2017 haben wir das gefordert. Da hat die CDU behauptet, das ginge überhaupt nicht. Man könnte die deutschen Grenzen gar nicht schützen. So haben Sie gelogen damals. Und wegen dieser Position haben Sie alle uns als Rechtsradikale beschimpft, haben uns den Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt. Und heute fordert diese Union das selbst. Das zeigt, wie rückgratlos Sie Politik machen, während wir als Konservative unseren Werten treu geblieben sind. Der einzige Grund für den öffentlich inszenierten Richtungswechsel der CDU ist der Erfolg der AfD. Aber wer ist denn eigentlich die AfD? Das sind gut 30.000 Parteimitglieder, tapfere Männer und Frauen, die bereit waren, aufzustehen, dem linksgrünen Mainstream zu trotzen. Viele mussten sich anspucken lassen beim Flyer verteilen, beim Plakate aufstellen. Sie sind täglich und tätlich angegriffen worden und sie haben trotzdem weitergemacht. Ohne diese Bewegung der AfD, ohne diese Bewegung gegen den linken Zeitgeist hätten die 10 Millionen Wähler, die heute hinter uns stehen, keine politische Heimat, niemand, den sie wählen könnten, keine Hoffnung und keine Macht. Die Perspektive haben sie nur durch die AfD. Aber die AfD, diese aufrechten 30.000, die sich nicht haben beugen lassen, haben noch etwas anderes gezeigt. Sie haben gezeigt, dass unsere Demokratie funktioniert und dass es sich lohnt, standhaft zu bleiben. Die Union, die schwankt doch nur hin und her. Die Söders und die Merzens sind doch nur Fähnchen im Wind. Aber wir sind der Wind.
Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Gott, was bin ich froh, Herr Baumann, wenn ich Sie reden höre, dass wir ein Land haben, das vielfältig ist, das offen ist, in dem Werte zählen, in dem Liberale, Konservative, Fortschrittliche gemeinsam an den guten Sachen arbeiten wollen und nicht diese Telegram-Verschwörungsideologie, die Sie auf den Tisch legen. Mein Gott. Aber ich will gern zum Thema reden. und will sagen, viele Kommunen in Deutschland verbringen gerade wieder einen enormen Kraftakt. Und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Den Ehrenamtlichen, aber natürlich auch den Hauptamtlichen in den Behörden, bei den kommunalen Verantwortlichen. Aber Dankbarkeit alleine reicht natürlich nicht. Einige von Ihnen stehen gerade wieder vor extrem hohen Belastungen. Schul- und Kita-Plätze fehlen, bezahlbare Wohnungen. Ja, es sind 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer zu den übrigen Geflüchteten hinzugekommen. Wir stehen dazu, wir wollen das. Aber wer kleinredet, dass es Schwierigkeiten gibt, der hilft weder den Kommunen noch hilft er den Geflüchteten. Die Realität anerkennen, meine Kolleginnen und Kollegen, das heißt Soforthilfe. Zuallererst brauchen die Kommunen genügend Geld, um die Strukturen vor- und aufrechtzuerhalten, die jetzt notwendig sind. Zweitens, wir müssen dafür sorgen, dass die Verfahren schneller werden, dass für viele Geflüchtete so schnell wie möglich ihr Status geklärt wird. Und drittens, das Chancenaufenthaltsrecht wirkt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist die Zahl der Ausreisepflichtigen zurückgegangen, weil diese Menschen in Arbeit sind. Weil sie in Arbeit sind, helfen, wo überall es geht, weil sie in Arbeit sind und übrigens auch in die Sozialsysteme einzahlen, meine Damen und Herren. Die Realität anerkennen, das heißt aber eben auch, endlich langfristig zu denken und vorbereitet sein. Und ich weiß, und das schätze ich sehr, dass Sie von der Union nach 2015 ausdrücklich gemeinsam mit uns eingeschätzt haben, wir waren damals auf diese Situation nicht vorbereitet. Wir haben nicht anerkannt, dass die Krisenherde längst da waren. Wir hätten wissen können, dass mehr Geflüchtete kommen sollen. Wir hätten uns vorbereiten sollen. Dieser Fehler von damals, den sollten wir nie wieder machen. Wir brauchen Vorbereitung, wir brauchen Strategien. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kommunen und dass die Strukturen in unserem Land so arbeiten können, dass auch dann, wenn mehr Menschen kommen, noch menschenwürdige Unterbringung da ist, aber dass die Kommunen nicht ächzen, weil von allem zu wenig vorhanden ist, meine Damen und Herren. Diese Planbarkeit ist der Grund für alles, was wir in Zukunft organisieren müssen. Liebe Kollegin,
gestatten Sie einen Zwischenruf oder Zwischenbemerkung? Eine Zwischenfrage des Kollegen aus der CDU-CSU-Fraktion. Ich kann im Moment nicht erkennen wegen der Maske. Der Hoffmann. Okay.
Danke, Frau Kollegin Göring-Eckardt, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Das ist nämlich eine Frage, die ich habe. Sie haben gerade, ich sage jetzt mal sehr mütterlich gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass wir im Land die Strukturen haben, um die Menschen unterzubringen. Jetzt gibt es in meinem Wahlkreis, sagen Sie mal, lassen Sie mich doch mal die Frage stellen, warum sind Sie denn so unlocker? Dann ist es halt mütterlich und väterlich gewesen. So. Jetzt gibt es bei mir im Wahlkreis einen grünen Landrat, Jens-Marco Scherf. Das ist Ihre Partei. Der hat vor Monaten schon einen Brief an die Bundesinnenministerin geschrieben, vor Monaten einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben und hat dort wirklich sehr sachlich und ohne Schaum vor dem Mund mal die praktischen Probleme vor Ort geschildert, dass wir nämlich keine Flächen mehr haben, um die Menschen unterzubringen, dass wir keine Kita-Plätze mehr haben, dass wir keine Schulplätze mehr haben. Alles platzt aus allen Nähten. Und das schildert jemand, der Ihr Parteibuch hat. Und jetzt haben Sie einen sehr allgemeinen Satz gesagt und ich würde jetzt gerne von Ihnen mal wissen, was sagen Sie dem grünen Landrat Jens-Marco Scherf, wie Sie diese Herausforderung, die vor Ort besteht, nicht hier in der Berliner Blase und nicht in diesem Haus, sondern vor Ort, wie wir ihm helfen, dass er dieses Problem vor Ort bewältigen kann.
Vielen Dank für diese Frage, Herr Kollege, weil mir das Gelegenheit gibt, auf das einzugehen, was die Realität und was die tatsächlichen Probleme vor Ort sind. Und Sie haben Herrn Scherf angesprochen. Sie könnten auch lesen, was die Oberbürgermeister vieler Kommunen gesagt hat. Vielleicht haben Sie auch gelesen, was der Gemeinde- und Städtetag gesagt hat. Die haben nämlich sehr deutlich gesagt, was wir brauchen, sind für diese Strukturen finanzielle Mittel. Und ja, ich sage sehr klar und sehr eindeutig, diese finanziellen Mittel müssen zur Verfügung gestellt werden. Das Zweite, was der Gemeinde- und Städtetag gesagt hat, übrigens auch gerade vier Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, die auch meiner Partei angehören. Was notwendig ist, ist tatsächlich Planbarkeit für die Zukunft. Wir können nicht so tun, und das atmet leider der Katalog, den Sie vorgelegt haben. Wir können nicht so tun, dass wir mit allen möglichen Maßnahmen, die gut klingen, das Problem tatsächlich lösen würden. Nein, wir lösen es, wenn wir klar machen, wir sind ein Einwanderungsland, wir sind ein Land von Migration, wir sind ein Land, in dem, ich hoffe, da sind Sie dabei, das individuelle Recht auf Asyl gilt. Wir sind ein Land, in dem man keine Obergrenzen festlegt, aber gerne Richtwerte, worauf wir uns vorbereiten müssen. Dieses Land sollten wir sein, dieses Land wollen wir sein. Und dazu gehört vor allen Dingen, und darauf will ich jetzt gleich auch eingehen, dass wir Menschen so schnell wie möglich in Arbeit bringen und damit auch in Wohnungen bringen und damit dafür sorgen, dass sie selbstständig leben können in unserem Land, ohne darauf angewiesen zu sein, in Erstaufnahmen zu sein. Das ist der Schlüssel. Und wir haben bereits gezeigt, dass es funktioniert mit dem Chancenaufenthaltsrecht. Darüber hatte ich ja gerade gesprochen. Vielen Dank. Natürlich müssen, damit das alles funktioniert, auch die Verfahren beschleunigt werden. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass es Resettlement gibt, dass wir eine gemeinsame europäische Lösung hinbekommen. Anders wird es nicht gehen. Darauf sind wir angewiesen, und darüber sollten wir uns auch immer wieder klar sein. Wir brauchen faire Migrations- und auch Rückführungsabkommen. Deswegen haben wir übrigens zum ersten Mal einen Beauftragten dazu. Das hatten wir in all den vergangenen Jahren übrigens nicht, meine Damen und Herren. Wir brauchen Ordnung, ja, aber wir brauchen eben auch Humanität. Meine Damen und Herren, wir leben in einem Land, das für seine Werte steht und das mit seinem Grundgesetz dafür sorgt, dass das Grundrecht auf Asyl selbstverständlich ist. Das ist die Lehre aus unserer Geschichte in doppelter Weise, nämlich nach 1945, aber auch nach 1989, meine Damen und Herren. Auch diese Lehre müssen wir ziehen, dass Menschen, die Asyl beantragen, bei uns einen fairen Prozess bekommen, eine faire Bearbeitung ihrer Anträge bekommen. Ja, schnell, ja, ordentlich und bitte rechtsstaatlich. Aber tun wir bitte nicht so, als ob wir das anders machen können. Nein, ich habe daran keinen Zweifel. Darauf will ich gerne eingehen. Aber Sie haben ja inzwischen schon in verschiedener Weise zur Kenntnis gegeben, dass Sie eigentlich das individuelle Recht auf Asyl nicht mehr wollen, Herr Spahn. Und deswegen sage ich ganz klar, das sehen wir anders. Wir halten es für ein Gebot unseres Grundgesetzes und selbstverständlich des Völkerrechts, das aufrechtzuerhalten, meine Damen und Herren. Und deswegen, es geht in unserem Land um Respekt. Es geht in unserem Land um Zusammenhalt und Zusammenleben. Und Sie können doch nicht erklären, was ist mit dem 200.000 und Ersten. Und auch deswegen kann es keine Obergrenze geben. Sie können doch auch nicht erklären, wie soll sich jemand hier eigentlich integrieren, indem wir sagen, nein, deine Familie kann nicht nachgeholt werden. Das ist ein massives Integrationshemmnis. Und deswegen sage ich, nein, das wird nicht funktionieren. Und schließlich und zum Schluss. Jedes Jahr, in den nächsten 30 Jahren, brauchen wir 400.000 Menschen, die bei uns arbeiten. Und deswegen brauchen wir auch Antworten, die wirtschaftlich vernünftig sind. Und es gibt in diesem Land unzählige Unternehmen. Jedes zweite sagt uns, wir sind froh, wenn wir Geflüchtete einstellen können. Da geht es nicht um die imaginäre Fachkraft, die wir vielleicht nach Deutschland holen können. Es geht darum, diejenigen, die längst hier sind, die als Geflüchtete gekommen sind, einzustellen. In der Bäckerei, im Hotel, bei der Gastro. Heute Nacht wurde über Lkw-Fahrer und Fahrerinnen gesprochen. Ja, genau darum geht es. Und es sind nicht zwei getrennte Themen. Wir können nicht auf der einen Seite anwerben wollen und auf der anderen Seite abgrenzen. Das funktioniert nicht. Das gehört zusammen. Wer möchte, dass Menschen nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, denen muss man auch klar sagen, ja, wir sind ein Land, das dafür offen ist. Wir brauchen Ordnung, wir brauchen einen Blick auf die Chancen, meine Damen und Herren, aber wir sollten nicht vergessen, dass das Zentrale, wenn es um Menschen in Not geht, die Menschlichkeit ist. Herzlichen Dank.
Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Clara Bünger.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Es ist doch erstaunlich. Die Union wirft der Ampel vor, keine neuen migrationspolitischen Ansätze vorzulegen und keine substanziellen Lösungen anbieten zu können. Und dann präsentiert sie uns einen Antrag mit einem Forderungskatalog, auf den genau diese Kritik zutrifft, nämlich keine substanziellen Lösungen. Stattdessen setzen Sie nur auf Abschottung und Entrechtung. Und ich möchte Ihnen das an drei Beispielen aus Ihrem Antrag mal deutlich machen. Erstes Beispiel. Die CDU will Frontex stärken. Sie wollen, dass Frontex unerlaubte Einreisen stoppt. Meine Damen und Herren, Frontex ist die EU-Agentur, die unter anderem darin verwickelt ist, Menschen, die auf kleinen Booten auf offenem Meer im Mittelmeer ankommen, zurückzudrängen. Ja? Das ist nicht nur unmenschlich, sondern das ist auch schlicht rechtswidrig. Hat der Einsatz von Frontex denn jemals bisher dazu geführt, dass weniger Geflüchtete kommen? Nein. Die CDU will zweitens Pull-Faktoren, also vermeintliche Anreize für Geflüchtete vermeiden, Sozialstandards absenken. Ich habe das hier schon sehr häufig gesagt und ich sage es auch wieder, es gibt immer noch keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Anreize der Grund sind, dass Menschen sich auf den gefährlichen und häufig tödlichen Weg der Flucht machen. Ich sage Ihnen mal was. Menschen fliehen, weil Kriege und repressive Regime sie dazu zwingen und ihnen keine Wahl lassen. Nicht, weil es in Deutschland so tolle Sozialleistungen gibt. Hören Sie endlich auf, diesen gefährlichen Unsinn zu erzählen. Die CDU will drittens noch schärfere Regeln bei Abschiebung. Der letzte Innenminister der Union, Horst Seehofer, hat das Aufenthaltsrecht bereits massiv verschärft, um noch mehr Abschiebungen durchführen zu können. Verschärfung entrechten nur noch mehr Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus. Sie führen in der Praxis aber nicht dazu, dass es mehr Abschiebungen geben wird. Nämlich, das wird auch nicht dazu führen, dass weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen. Und interessant ist übrigens, darüber haben wir gestern gesprochen, über Obergrenzen, und heute war das auch schon mal wieder Thema, dass Sie die Forderung nach einer Obergrenze für Asylsuchende nicht in den Antrag reingeschrieben haben. Im Grunde wissen Sie nämlich ganz genau, dass das individuelle Asylrecht nicht kontingentierbar ist und eine Obergrenze mit EU- und Völkerrecht nicht vereinbar wäre. Das hindert aber Söder und Merz nicht daran, lautstark mit diesem Thema auf dem Rücken von Geflüchteten auf Marktplätzen Wahlkampf zu machen. Denken Sie eigentlich darüber nach, dass es bei den Menschen, über die Sie da sprechen, um Kinder, Frauen und Männer geht, die Schrecklichstes erlebt haben, die dem Tod vor Augen gesehen haben. Ich frage mich, wo ist Ihr Gewissen an dieser Stelle? Keiner in diesem Hause, der Menschenrechte anerkennt und menschenrechtebasierte Politik machen möchte, kann diesem Vorschlag von ihm zustimmen. Wir werden diesem Vorschlag nicht zustimmen. Aber eine wichtige Sache möchte ich sagen. Niemand hier leugnet, dass Kommunen Hilfe brauchen. Es ist aber eine Frage des politischen Willens, ob man diese Hilfe leistet. Und es ist kein Automatismus, dass die Ankunft von Schutzsuchenden zu Chaos führt. Um das zu vermeiden, brauchen die Kommunen die nötige Unterstützung. Sie brauchen Geld und sie brauchen bezahlbare Wohnungen, Schulen und Kita-Plätze. Das würde allen Menschen in Deutschland helfen. Und davon hören wir von Ihnen, von der CDU, gar nichts, von der AfD sowieso nicht und von der Ampel leider auch nichts, weil sie sich dem Spardiktat von Lindner unterworfen hat. Aus unserer Sicht sollten Sie endlich soziale Politik für alle Menschen in diesem Land machen. Vielen Dank.
Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind über 1 Million ukrainischer Vertriebener nach Deutschland gekommen. Im vergangenen Jahr haben zusätzlich etwa 250.000 Menschen einen Antrag auf Asyl in Deutschland gestellt. In diesem Jahr werden es voraussichtlich 300.000 Menschen sein. All diese Menschen müssen vernünftig versorgt werden, all diese Menschen müssen untergebracht werden, all diese Menschen durchlaufen ein rechtsstaatliches Verfahren. Und die Hauptlast dieser Situation tragen die Kommunen, tragen die Städte und Gemeinden. Und ich glaube, wir müssen uns auch noch mal klar machen, dass dieser gigantische Akt der europäischen Solidarität gegenüber der Ukraine ohne das Engagement der Kommunen niemals möglich gewesen wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt aber sind wir in einer Situation angelangt, in der die Städte und Gemeinden nicht mehr können. Die Zahlen sind zu hoch, die Kommunen ächzen, die Städte und Gemeinden wissen nicht weiter und sie erwarten von uns eine wirksame Begrenzung der irregulären Migration. Und das muss dieser Bundestag, das muss auch diese Bundesregierung leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Frustration, ein großer Teil der Enttäuschung, die wir momentan in der Gesellschaft sehen, daran liegt, dass hier Reden gehalten werden über die Begrenzung der irregulären Migration, aber in den Kommunen nichts davon bemerkt wird. Und mit jeder Rede, in der beschworen wird, dass eine Begrenzung der irregulären Migration stattfinden soll, aber dann in den Kommunen nichts ankommt, wächst diese Frustration und wächst diese Enttäuschung weiter. Und ich kann es verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dazu gerne einige konkrete Beispiele. Erstes Beispiel. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat im Mai beschlossen, im Mai dieses Jahres, dass Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Jetzt haben wir September und die Einstufung hat immer noch nicht stattgefunden. Dafür habe ich kein Verständnis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweites Beispiel. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat parteiübergreifend, ein buntes Gremium, diese Ministerpräsidentenkonferenz, beschlossen, dass, um Abschiebungen zu erleichtern, der Ausreisegewahrsam verlängert werden soll auf 28 Tage. Das war im Mai, jetzt ist September, es ist immer noch nicht beschlossen worden. Dafür habe ich kein Verständnis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein drittes Beispiel. Wir müssen damit aufhören, uns beim Thema Abschiebungen als Bund und Länder ständig gegenseitig auf den Füßen zu stehen. Natürlich müssen wir als Bund unsere Hausaufgaben machen, um im internationalen Bereich die Voraussetzungen für Abschiebungen zu schaffen. Joachim Stamp, der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung, ist heute Morgen aus Nairobi wiedergekommen. Er ist in Osteuropa unterwegs, er ist in Afrika unterwegs, er ist in Asien unterwegs und verhandelt Migrations- und Rückübernahmeabkommen. Aber die Länder müssen die Abschiebungen dann auch durchführen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, natürlich kann Joachim Stamp nicht in einem Jahr aufholen, was Horst Seehofer in 4 Jahren nicht gemacht hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und wenn ich mir dann den Antrag der Union anschaue, in dem Teil, wir fordern die Bundesregierung auf, dann frage ich mich mitunter, ob sie uns eigentlich verschaukeln wollen. Da steht drin, Sachleistungen sollen durchgeführt werden. Wir halten es als Freie Demokraten für richtig, verstärkt auf Bezahlkarten und auf Sachleistungen zu setzen, weil das die Anreize für irreguläre Migration sinkt. Aber wissen Sie was? Sachleistungen stehen doch längst im Gesetz. Ich habe heute Morgen noch mal nachgezählt. 8 von 16 Innenministern in Deutschland werden von der CDU und der CSU gestellt. Warum fordern Sie uns denn auf etwas zu etwas auf, wofür Sie zuständig sind? Machen Sie es doch einfach in den Ländern. Setzen Sie doch auf Sachleistungen, auf Bezahlkarten. Ist doch alles längst beschlossen. Warum geht es denn nicht los? So, und ein letztes Beispiel will ich nennen. Das ist das Thema Europa. Wir haben im nächsten Jahr Europawahl. Und ich finde, dass die Möglichkeit der Innenministerinnen und Innenminister auf europäischer Ebene, eine gemeinsame Haltung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik zu finden, ein großer Schritt in die richtige Richtung war. Das ist eine wichtige Leistung und ich bedanke mich dafür, dass das möglich gewesen ist. Allerdings ist es so, dass diese Verhandlungen momentan stocken. Und wir dürfen es nicht riskieren, dass Deutschland der Bremser bei der Neufassung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems ist. Wir müssen das vor der Europawahl zum Abschluss bringen. Wir müssen das beschließen und wir müssen dazu beitragen, dass es in der Europäischen Union, dass es auf diesem Kontinent eine gemeinsame Asylpolitik gibt, damit wir die Binnengrenzen offen halten können und gemeinsam die Außengrenzen schützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundeskanzler, Der Bundeskanzler hat vorgeschlagen, einen Deutschlandpakt in Sachen Migration. Er hat Ihnen die Hand ausgestreckt. Sie haben diese Hand heute weggeschlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, haben mit einem Tonfall eine Schärfe in diese Debatte gebracht, die völlig unangebracht und unangemessen ist. Ich wünsche mir, dass wir mit Selbstkritik, dass wir mit Reflexion, dass wir auch mit Kompromissbereitschaft gemeinsam dieses Thema lösen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber da ist der heutige Antrag leider kein Beitrag. Lassen Sie uns die von mir genannten Punkte auf den Weg bringen und lassen Sie uns daran arbeiten, dass dieses Thema nicht von denjenigen weiter ausgeschlachtet wird, die nichts Gutes im Schilde führen. Herzlichen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich grüße Sie alle herzlich. Wir fahren fort. Für die CDU-CSU-Fraktion erhält Thorsten Frei das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was wir hier in dieser Debatte erleben, ist die vollendete Realitätsverweigerung. Machen Sie sich doch mal mit den Gegebenheiten vertraut. Wir sehen doch jeden Tag, wie Menschen an den Küsten Italiens und Lampedusas anlanden. Und die bleiben dort nicht, die ziehen nach Norden. Die Behörden, die Regierung in Rom ist weder imstande, noch ist sie willens, Asylanträge dort zu bearbeiten. Und die Folge ist, dass bis zum 31. August diesen Jahres mehr als 220.000 Asylanträge in Deutschland gestellt worden sind. Und wenn ich diesen Trend extrapoliere, dann bedeutet es in den nächsten Monaten, dass wir bis zum Jahresende zwischen 350.000 und 400.000 Asylanträge in Deutschland haben werden. Und es grenzt doch an Realitätsverweigerung, wenn Sie hier den Eindruck erwecken, Frau Göring-Eckardt, als wäre das alles eine Frage des Geldes. Nein, es ist nicht in erster Linie eine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage der Tatsache, dass die Infrastruktur in Deutschland in ihrer Breite auf Zuzug in dieser Größenordnung nicht vorbereitet ist. Das ist die Realität. Hören Sie Ihren eigenen Kommunalpolitikern zu. Wir haben Sie am 30. März hierher in den Bundestag eingeladen. 400 Bürgermeister und Landräte aller Parteien aus dem ganzen Land. Und die haben uns eindrucksvoll gezeigt, woran es mangelt. Es mangelt an Wohnraum, an Kitaplätzen, an Schulen, in der medizinischen Versorgung. Das sind Ihre Themen, die Sie nicht bearbeitet bekommen. Und das lösen Sie nicht kurzfristig mit mehr Geld, sondern das lösen Sie mit Ordnung, Steuerung und Begrenzung von Migration. Sie waren aber diejenigen, die in diesem Sommer das Wort Begrenzung aus dem Paragraphen 1 des Aufenthaltsgesetzes gestrichen haben. Sie wollen keine Lösung.
Erlauben Sie die Zwischenfrage?
Ja, selbstverständlich.
Lieber Herr Frei, wir sind uns ja einig, und ich habe das hier ausführlich gesagt, dass die Strukturen nicht ausreichend sind. Und ich habe gerade darauf verwiesen, dass wir Soforthilfe brauchen, nämlich mit mehr Geld, damit Strukturen aufgebaut werden können, und dass wir vorbereitet sein müssen dafür, dass auch in Zukunft Menschen zu uns kommen werden, die diese Strukturen benötigen. Ich frage Sie allerdings, was glauben Sie eigentlich, warum wir diese Strukturen nicht haben? Was haben Sie, Herr Frei, und die Union insgesamt und die Innenminister der Union und die Bauminister, zum Beispiel Horst Seehofer, aus der Situation nach 2015 gelernt? Haben Sie denn gelernt, dass man vielleicht Richtgrößen einführt, um die Strukturen vorzubereiten? Haben Sie vielleicht gelernt, dass es mehr Kita- und Schulplätze braucht? Haben Sie vielleicht gelernt, dass es mehr sozialen Wohnungsbau braucht, der übrigens dann auch allen hilft? Ich habe den Eindruck, Sie haben es nicht gelernt. Sie sagen jetzt, haltet den Dieb bei den Versäumnissen, die Sie selbst angerichtet haben. Und darauf können wir heute nur eine Antwort geben. Wir werden weiter an den Strukturen arbeiten. Ja, wir werden auch Rückführungen durchführen. Ich habe das erwähnt. Daran führt gar kein Weg vorbei. Wir werden registrieren. Wer nach Europa kommt, ja selbstverständlich, was denn sonst? Aber Sie können nicht so tun, als ob die fehlenden Strukturen das Ergebnis der letzten zwei Jahre sind. Sie müssen sich, wenn wir das gemeinsam hinbekommen wollen, und da plädiere ich wirklich an Ihr Verständnis von Demokratie und von Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, dann müssen Sie sich an die eigene Nase fassen. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden. Strukturen aufbauen muss das auf jeden Fall heißen und Ordnung selbstverständlich auch. Aber beides gehört zusammen, Ordnung und Humanität.
Verehrte Frau Göring-Eckardt, ja, Ordnung und Humanität gehört zusammen, das stimmt. Aber ansonsten scheinen Sie nichts verstanden zu haben. Werfen Sie mal einen Blick in den Bundeshaushalt. Da steht drin, dass wir in den letzten Jahren Jahr für Jahr etwa 25 Milliarden Euro für das Thema Migration aufgewendet haben. Es gibt kein zweites Land auf der Erde, das so viel zur Bekämpfung der Migration, zur Ordnung der Migration, zur Aufnahme von Schutzbedürftigen ausgibt, zur Bekämpfung von Fluchtursachen wie Deutschland. Und ich will es Ihnen ganz klar sagen, nein, ich bestreite die Versäumnisse, die Sie ansprechen. Ich bin der Auffassung, dass wir nicht jährlich zwischen 400.000 und 700.000 Menschen im Wege der humanitären Migration in Deutschland aufnehmen können. Und deswegen kann man dafür weder Strukturen schaffen, noch wäre das wünschenswert. Beschäftigen Sie sich mit der Realität. Es geht nicht darum, dass wir uns nur mit diesem einen Thema beschäftigen, sondern es geht darum, dass wir auch für die Aufnahmegesellschaft in Deutschland und die Aufnahmegesellschaften in Europa Verhältnisse schaffen, wo Integration möglich ist und nicht das Ausbilden von Parallelgesellschaften. Das wäre die Folge Ihrer Politik. Und das lehnen wir ab. Und deswegen wird es auf der Basis Ihrer Vorschläge mit Sicherheit keine Verständigung mit uns geben können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierung tut exakt das Gegenteil von dem, was notwendig wäre. Die Innenministerin hat die Chupe, hier hinzustehen und zu sagen, sie hätte einen klaren Kurs in der Migrationspolitik. Ja, sie hat einen klaren Kurs, aber in die falsche Richtung, verehrte Frau Faeser. Was haben Sie denn gemacht in Ihrer Regierungszeit? Sie haben ein Bleiberecht für abgelehnte Asylbewerber. Sie führen nicht zurück. Die Zahlen sind so niedrig wie nie zuvor. Sie ermöglichen den Spurwechsel. In 2 Jahren haben Sie die Sozialleistungen um 25% erhöht. Sie machen immer das Gegenteil von dem, was notwendig ist. Und jetzt spekulieren Sie noch darum, dass Sie zwar nicht jetzt, aber in Zukunft den Familiennachzug erleichtern möchten. Das ist doch das Gegenteil von dem, was notwendig und richtig wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann feiern Sie sich dafür, dass Sie die erste und einzige Innenministerin wären, die jemals auf europäischer Ebene an einer Verbesserung der Verhältnisse mitgewirkt hätte. Ich will Ihnen sagen, es ist ein magerer Kompromiss auf europäischer Ebene gewesen, der noch lange nicht europäisches Recht ist. Dieser Kompromiss wäre viel besser gewesen, wenn Sie nicht beteiligt gewesen wären, Frau Faeser. Sie sind der Grund dafür, warum es keine bessere Verständigung auf europäischer Ebene gegeben hat. Und jetzt tun Sie alles dafür, dass dieser Kompromiss auch noch hintertrieben wird. Das ist das Gegenteil von dem, was notwendig ist. Und deswegen haben wir mal sehr klar aufgeschrieben, was man jetzt sehr schnell und sehr unmittelbar tun müsste. Jetzt müsste man tatsächlich mehr sichere Herkunftsstaaten schaffen. Man müsste mehr Sachleistungen, weniger Geldleistungen haben. Man müsste dafür sorgen, dass wir den Grenzschutz in Deutschland und in Europa gewährleisten können. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Sie tun können. Aber Sie können es nicht, Frau Innenministerin. Und weil Sie überfordert sind, stelle ich mir die Frage nicht nur heute Morgen, wo ist eigentlich der Herr Bundeskanzler? Das frage ich mich wirklich. In einer Krise, wie wir sie jetzt haben, müsste der Bundeskanzler sich doch an die Spitze der Bewegung stellen, zusammen mit Emmanuel Macron, zusammen mit Ursula von der Leyen. Aber er hat hier im Deutschen Bundestag keine einzige Rede gehalten, wo er sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hätte. Es gibt keine einzige internationale Verhandlung, die er geführt hätte. Es gibt keinen einzigen politischen Vorstoß des Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler ist Schlafwandler und er delegiert diese wichtige Herausforderung an eine Ministerin, die es ganz offensichtlich nicht kann und mit dem Kopf eher in Wiesbaden als in Berlin ist. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Sebastian Hartmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Lautstärke der Union kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Union entweder eine Abrechnung mit sich selbst vornimmt und, wenn man in den Antrag schaut, auf der anderen Seite auch keine eigenen Vorschläge einbringt. Deswegen will ich für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in aller Klarheit sagen, weder das, was Herrn Söder wohl offensichtlich nach dem Fassanstich auf dem Oktoberfest eingefallen ist, nämlich eine Integrationsobergrenze alias Seehofers Obergrenze einzuführen, findet sich in diesem Antrag, noch, Herr hochverehrter Kollege Frei, Ihre Spekulation um die Einführung eines Kontingents und Abschaffung des Individualrechts auf Asyl. Offensichtlich kann sich weder Alexander Dobrindt noch Markus Söder noch Sie, Herr Frei, in Ihrer Fraktion durchsetzen, denn nichts von dem, was Sie durch die Gazetten treiben, durch die Wirtshäuser schreien, findet sich in diesem Antrag. Sie streuen den deutschen Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen. Der zweite Punkt. Und da müssen Sie eigentlich den Boden versinken, dass der einzige Applaus in diesem Haus nicht eine ausgestreckte Hand ist, sondern das gröhlende Klatschen der AfD auf der rechten Seite. Merken Sie nicht, dass Sie auf dem falschen Pfad sind. Kehren Sie um. Kehren Sie um. Sie zerstören die Debatte, indem Sie auch den Deutschen darüber täuschen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie werden darüber getäuscht, dass die Ampel im Dezember 2021 einen Scherbenhaufen auf europäischer Ebene vorgefunden hat, eines gescheiterten europäischen Asylsystems als direkte Konsequenz von Angela Merkels Alleingängen. Wir schaffen das gegen Europa und dann auch es nicht geschafft hat, mit Horst Seehofer überhaupt eine einzige europäische Einigung hinzubekommen. Das Ergebnis von 16 Jahren unionsgeführter Innenpolitik waren 305.000 vollziehbar ausreisepflichtiger Menschen, die nicht zurückgeführt werden konnten, weil es kein einziges Migrationsabkommen gab. Und es ist ein grobes Täuschungsmanöver zu behaupten, sichere Herkunftsstaaten wären die Lösung. Es ist eine einfache Verfahrensvereinfachung. Sie werfen mit Nebelkerzen, täuschen über das eigene Versagen hinweg. Und das ist das Ergebnis Ihres Versuches, mit Angela Merkel abzurechnen. Und wenn Sie so weitermachen, dann werden Sie sehen, dass in Bayern, hier Franz Josef Strauß sagt, es darf keine Partei rechts von der CSU geben. Jetzt haben wir eine Freie Wählerschaft und eine AfD in gleicher Stärke einer CSU, die vor den schlechtesten Umfrageergebnissen und Wahlen steht, die sie jemals hatte in Bayern. Und deswegen versuchen Sie, diese Debatte zu instrumentalisieren. Es gab keinen Versuch der Zusammenarbeit. Es gab keinen Versuch der Zusammenarbeit. Es gab keine ausgestreckte Hand. Und es ist die deutsche Innenministerin Nancy Faeser gewesen, die das erste Mal geschafft hat auf europäischer Ebene, dass wir die Krisenverordnung hinbekommen. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wir werden vor der Europawahl eine Einigung auf europäischer Ebene haben. Wir werden auch die Krisenverordnung durchsetzen. Deutschland wird führend sein, wenn es um den Neustart des europäischen Asylsystems geht. Und niemand bestreitet, dass wir die irreguläre Migration zurückdrängen müssen, denn das darf nicht damit ein Geschäft geben. Aber wir müssen sauber trennen zwischen denen, die einen Asylanspruch haben und einen Fluchtanspruch haben und das auch nachweisen. Aber sie werden nicht alle in Deutschland untergebracht werden, sondern sie sind auf Europa zu verteilen und nicht nur nach Deutschland zu kommen. Und auch das ist ein Bruch mit Merkels Migrationspolitik. Und das schaffen wir auf europäischer Ebene. Und auch hier streuen Sie den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen. Meine Damen und Herren, hören Sie auf, die Debatte zu missbrauchen. Hören Sie auf, die Tonlage zu vergiften. Und man merkt, wie still es in den Reihen der Union war, weil das, was ich aufgezählt habe, waren alles Fakten. Es ist alles im Text nachzulesen. Es ist alles dokumentiert. Und Ihr lautes Geschrei täuscht darüber hinweg, dass Sie gar nichts im Angebot haben, außer schrillen Tönen. Das Ergebnis wird die Stärkung der rechten Seite im Plenum sein, aber kein besseres Wahlergebnis. Wenn Sie ernsthaft mit uns zusammenarbeiten wollen, an einem nationalen Kraftakt für einen Neustart im europäischen Asylsystem, der Steuerung der Migrationspolitik und endlich ebenenübergreifend Kommunen, Länder und Bund an den Tisch zu holen, dann ist unsere Hand ausgestreckt, aber ändern Sie bitte den Ton.
Die nächste Rednerin ist Phyllis Pollard für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach der gestrigen und heutigen Debatte zum selben Thema ist mir einmal mehr klar geworden, wir haben tatsächlich unterschiedliche Analysen der Lagen und kommen daher zu anderen Schlussfolgerungen. Um den immensen Herausforderungen gerecht zu werden, gerade in Zeiten von Kriegen und Krisen. Wir sind tatsächlich der Überzeugung, dass Ihre Politik der Abschottung oder Begrenzung zu mehr Chaos und Leid führt und infolgedessen rechtsextreme und rechte Regierungen Auftrieb erhalten. Beispielhaft, und das ist auch von der Union schon genannt worden, möchte ich eben Italien nennen, wo nun die PostfaschistInnen diese Politik auf die Spitze treiben. Jene Postfaschisten, denen ihre Schwesterpartei Forza Italia den Weg an die Macht bereitet hat. Meine Damen und Herren, wir sind außerdem der Überzeugung, dass es Ihnen an Respekt und Redlichkeit gegenüber geflüchteten Menschen fehlt. Dass diskreditiert wird, wo Empathie gezeigt werden sollte. Schutzsuchenden wird permanent und zum wiederholten Male auch in Ihren Anträgen, Herr Frey, pauschal in Abrede gestellt, dass Sie aus Gründen von Krieg und Verfolgung kommen. Und ich wünschte, dass die Zuschauer in den Antrag einmal reingucken könnten. In Ihrem Antrag wird mit keinem Wort erwähnt, dass über 70% aller Geflüchteten aus Kriegs- und Krisenländern zu uns kommen. Syrien, Afghanistan, Iran, Somalia, Eritrea, Verfolgte aus der Türkei und Jesidinnen aus dem Irak. Entsprechend hoch, meine Damen und Herren, ist die Schutzquote in Deutschland. Findet keine Erwähnung in Ihrem Antrag. Warum eigentlich nicht? Und ich möchte an dieser Stelle noch was betonen. Die Zahl derjenigen Menschen, die sich irregulär, Frau Ministerin, in Deutschland aufhalten, Sie haben es korrigiert, gegenüber der CDU, beläuft sich derzeit auf rund 56.000 Menschen. Das ist der Stand 22. Dezember. Hierbei handelt es sich um dokumentierte ausreisepflichtige Personen, also abgelehnte AsylbewerberInnen, aber auch ausländische Studierende, ArbeitnehmerInnen und TouristInnen, deren Visum abgelaufen ist. Und, meine Damen und Herren, diese Zahl der irregulären Migranten ist nicht zu verwechseln, wie die Union das ständig tut, mit der Zahl der unerlaubt eingereisten Personen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Fakten auseinanderhalten. Denn alle Personen, die ohne gültiges Visum oder Aufenthaltstitel nach Deutschland einreisen, in der Regel im Übrigen Geflüchtete, weil sie kein Visum stellen können in Kriegsländern, gelten zunächst als unerlaubt eingereist. Meine Damen und Herren, sobald aber eine Person in Deutschland einen Asylantrag stellt, sind diese Personen eben nicht mehr unerlaubt eingereist. Die Verfahren werden eingestellt, sie bekommen eine Aufenthaltsgestattung und sind somit legal in Deutschland. Und diese Zahl wird leider nie erwähnt, liebe Union. Warum eigentlich nicht? Keine Zwischenfrage, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren,
möchten Sie die denn zulassen?
Nein. Ach,
keine Zwischenfragen, Entschuldigung, keine Zwischenfragen.
Herr Hoffmann hat mich in seinen Wahlkreis eingeladen und bisher noch nicht eingelöst, damit wir mal debattieren können. Ich möchte gerne im Zusammenhang ausführen, Herr Hoffmann. Eine Abschottungsstrategie ist eben keine Lösung. Wir sehen es in Italien, wir sehen es in Griechenland. Sie nimmt lebensbedrohliche Situationen von Menschen billigend in Kauf. Und die Diffamierung und Stigmatisierung von Schutzbedürftigen, die Kriminalisierung, hat mit Humanität nichts zu tun. Das ist tatsächlich unverantwortliche Politik, Politik, die in Zeiten wie diesen spaltet, wo sie integrieren sollte, meine Damen und Herren. Diese Koalition setzt sich deshalb für Steuerung ein. Ein Beispiel ist dafür, sichere Fluchtrouten zu schaffen. Und deshalb setzen wir auf humanitäre Aufnahmeprogramme, auch national. Und eines der erfolgreichsten war ein Programm unter Ihrer Regierung, meine Damen und Herren. Davon profitieren nämlich vor allem Schutzbedürftige. Wer den Zugang zu Integrationssprachkursen von Anfang an bekommt, kann unsere Sprache doch schneller lernen. Wer keinem Arbeitsverbot unterliegt, kann sein Leben selbstbestimmt gestalten und unserer Gesellschaft was zurückgeben. Warum finden wir davon nichts in Ihrem Antrag, meine Damen und Herren? Meine Damen und Herren, in dieser Debatte fehlt es an einem gesamtstaatlichen Bekenntnis, das für alle Geflüchteten gleichermaßen gilt. Ich möchte noch sagen, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die NGOs, die Gewerkschaften, alle, die an der Integration mitwirken, sind alle gegen ihre Maßnahmen. Sie sind für eine Integrationsoffensive, die den Lebensrealitäten gerecht wird, von dem wir alle profitieren. Investitionen in Kitas, in den Wohnungsmarkt, wovon wir alle profitieren. Und das sollte die Antwort sein. Und deshalb freue ich mich auf die Beratung im Ausschuss. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner ist Alexander Throm für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich war wirklich gespannt, wie die Debatte heute hier läuft. Aber die Hoffnung war nicht sehr groß, deswegen kann ich auch nicht wirklich enttäuscht werden, weil alle aus der Ampel haben sich hinter ihren bisherigen Positionen verbarrikadiert. Wir sind bereit, einen Deutschlandpakt einzugehen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, der kann doch nicht zu Ihren Bedingungen, zu Ihrer bisherigen Politik erfolgen. Der muss doch neue Maßnahmen enthalten, die tatsächlich zu einer Begrenzung, Steuerung und Ordnung führen. Und das habe ich weder beim Kollegen Hartmann noch, Herr Kollege Kuhle, bei Ihnen gesehen, wo Sie gesagt haben, wir hätten heute Ihre Hand ausgeschlagen. Nein, umgekehrt ist es. Wenn Sie nicht auf uns zugehen, kann es einen solchen Deutschlandpakt nicht geben. Und da ist meine Aufforderung, lösen Sie sich hier von dem Gängelband der Grünen. Die Frau Polat hat es gerade bewiesen. Dort ist keinerlei Einsicht vorhanden. Wir brauchen eine Asylwende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Frau Faeser, wie hilflos ist es eigentlich, wenn die SPD und eine amtierende Innenministerin immer meint, auf die Vorgängerregierung verweisen zu müssen? Nur zur Erinnerung, Sie waren dabei. Sie leiden offensichtlich an einer GroKo-Demenz. Sie waren es nämlich, die uns die ganzen 4 Jahre davor gehindert haben, mehr Steuerung und Begrenzung durchzuführen. Viele Maßnahmen, auch der Ausreisegewahrsam mit 28 Tagen, hätten Sie schon vor 4 Jahren haben können. Nur Ihre Justizministerin hat es verhindert. Und jetzt zu dem Thema Obergrenze. Diese Obergrenze ist eine Richtschnur. Und die haben wir, Herr Kollege Hartmann, gemeinsam in den letzten Koalitionsvertrag hineinverhandelt. 180 bis 220.000. Und wissen Sie, was war? Sie hat gewirkt. Wir waren jedes Jahr unter 200.000 Erstasylanträge. Und deshalb, weil wir damals ein Maßnahmenpaket geschnürt haben, das die irreguläre Migration verhindert bzw. begrenzt hat. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie machen. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag einen Paradigmenwechsel hineingeschrieben. Und das Ergebnis sehen wir. Chaos, Überforderung der Kommunen, Kontrollverlust, das ist Ihr Paradigmenwechsel mit einer Vielzahl von Maßnahmen, wo Sie alle Schrauben und Hebel immer auf Öffnen und mehr Migration gestellt haben. Und so können wir einen Deutschlandpakt nicht machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kommunen sind überlastet. Die Infrastruktur für so viele Menschen, die zu uns kommen, fehlt. Die Sozialsysteme sind darauf nicht ausgerichtet und schon gar nicht auf Dauer. Und die Menschen in Deutschland wollen das nicht. Es ist das Politikthema Nummer 1 in den Straßen und Wohnungen, in den Kneipen von Deutschland. Und das müssen Sie endlich einmal erkennen, weil die Akzeptanz für die Aufnahme von Flüchtlingen und Frau Kollegin Göring-Eckardt, diejenigen, die wirklich in Not sind und vertrieben und verfolgt sind, denen geben wir natürlich Hilfe. Aber dafür brauchen wir eine Akzeptanz in unserer Bevölkerung. Und die war noch nie so niedrig wie unter Ihrer Regierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte auch auf das Thema Grenzkontrollen zu sprechen kommen, weil es immer heißt, das funktioniert nicht in der Regierungsbefragung. Frau Ministerin, zu Österreich haben Sie es verlängert, richtigerweise Polen, Tschechien, wo die Grenzübertritte, die illegalen, deutlich höher sind als zu Österreich oder von Österreich, haben Sie es nicht gemacht. Und ich will verweisen auf eine Anfrage, liebe Kollegin Bünger, herzlichen Dank dafür, der Linken, die im September von Ihnen beantwortet wurde. An der Grenze zu Österreich lag der Anteil der Zurückweisungen von illegalen Einwanderern bei 62%. An der Grenze zu Polen 1,2 und an der Grenze zu Tschechien 0,07%. Frau Ministerin, Sie handeln wider besseren Wissens. Sie wüssten, dass Grenzkontrollen stationäre bessere Ergebnisse liefern und illegale Einwanderung, Grenzübertritte verhindern. Sie tun es nur nicht, weil Sie es nicht machen können mit diesen Grünen und auch mit Ihrer SPD. Handeln Sie, Frau Ministerin.
Erlauben Sie noch eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Grünen?
Aber immer gerne.
Nee, das war der Herr dahinter. Entschuldigung, der hatte sich zuerst gemeldet.
Aber können gern beide. Also ich gestatte beide, auch nacheinander.
Können Sie mir noch mal kurz Ihren Namen sagen?
Emmerich.
Dankeschön.
Guten Tag. Vielen Dank für das Zulassen der Frage, Herr Kollege Trohm. Sie haben gerade die Zurückweisungen angesprochen. Vorhin hat ja auch die Ministerin schon was dazu noch mal gesagt. Ich habe aber noch mal eine Frage. Was bedeutet denn die Zurückweisung in der Konsequenz? Ist denn dadurch verhindert, dass jemand noch mal kommen könnte und noch mal an die Grenze kommen könnte und noch mal an die Grenze kommen könnte? Ist es dadurch verhindert? Und wie verhält sich das, wenn jemand an der Grenze ist und Asyl beantragt? Kann die Person dann zurückgewiesen werden? Da hätte ich gern noch mal ein, zwei Sätze von Ihnen dazu.
Ja, lieber Kollege Emmerich, herzlichen Dank. Nein, natürlich kann jemand das immer wieder versuchen. Deswegen müssen wir nachhaltig dafür sorgen, dass dieses nicht passiert und dass diese illegalen Grenzübertritte nicht stattfinden. Es gibt keine Generallösung, aber es gibt es. Das hat auch nie jemand behauptet. Das hat nie jemand behauptet. Aber es gibt die Möglichkeit, das Ausnutzen unseres offenen, liberalen Systems so gut wie möglich zu verhindern, Herr Kollege Emmerich. Und ja.
Ist das jetzt noch die Beantwortung?
Ja, es ging ja noch um die Frage, was passiert, wenn jemand Asyl begehrt. Dann in der Tat, wenn er noch nicht in einem bisherigen EU-Staat, in dem er sich aufgehalten hat, bereits einen Asylantrag gestellt hat, dann in der Tat hat er das Recht, nach gegenwärtiger Rechtslage in Deutschland ein Asylgesuch zu stellen und geprüft zu werden. Aber Frau Ministerin, in Ihrer Antwort steht auch, dass dies an der Grenze zu Österreich nur bei 12% der Menschen, die illegal festgestellt worden waren, der Fall war, bei allen anderen eben nicht. Bei den anderen Grenzen wissen wir es nicht, Frau Innenministerin. Und deswegen ist auch das ein Grund dafür, warum wir diese stationären Grenzkontrollen brauchen. Nur mit Schleierfahndung können wir das nicht feststellen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Herr Trumm, wir haben jetzt noch zwei Fragen. Einmal von Frau Bünger von der Fraktion Die Linke und Frau Kadur, Bündnis 90 Die Grünen. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir die beide hintereinander stellen und Sie die dann gemeinsam beantworten. Ja?
Gerne.
Frau Bünger, bitte.
Herr Trohm, weil Sie sich gerade auf eine Anfrage von uns berufen und weil es um die Situation an der deutsch-österreichischen Grenze geht und Sie das mit der Situation an der polnisch-deutschen Grenze verglichen haben. Wir fragen dazu nach und wir haben dazu sehr interessante Antworten bekommen. Man beruft sich da nämlich auf ein Abkommen von 1961, als würde man den Schengener Grenzraum gar nicht kennen. Und aus unserer Sicht stellt sich eher die Frage, ob die Bundespolizei vor Ort an der Grenze nicht vielleicht Asylgesuche überhört hat, dass diese gestellt wurden, weil es stellt sich doch die Frage, warum sollte die Anzahl an einer Binnengrenze, deutsch-österreichische Grenze, die Anzahl an Asylgesuchen geringer sein als an der polnisch-deutschen Grenze? Und ich frage mich und ich frage Sie, wie Sie die Frage beantworten, weil ich stelle mir die Frage, wie kann das mit rechtsstaatlichen Mitteln möglich sein? Wir gehen davon aus, dass dort auch rechtswidrige Zurückweisungen stattgefunden haben.
Vielen Dank. Und Frau Kador, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Trohm, für Ihre Bereitschaft. Sie hatten ja gerade schon mal wenigstens angedeutet, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Das ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Gut, dass Sie es endlich mal sagen. Ich hätte gerne eine klare und konkrete Antwort von Ihnen. Wenn eine sogenannte Oberintegrationsgrenze angelangt ist, wenn wir da sind, egal bei welcher Zahl. Was machen wir mit der 1, 2, 3, 5., 6., 20. Person? Was machen Sie? Was ist Ihr konkreter... wir wollen mal konkrete Antworten von Ihnen hören. Dann sagen Sie uns doch bitte mal, was konkret zu tun ist.
Frau Kollegin Bünger, danke. Danke für die Frage. Aber sie beinhaltet die Unterstellung, dass unsere Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, die eine schwierige Aufgabe an der Grenze machen, bewusst rechtswidrig handeln. Und da verwahre ich mich dagegen, gegenüber unseren Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. Und wenn das der Fall wäre, wir haben jetzt seit 8 Jahren diese Binnengrenzkontrollen, dann hätten es bestimmt Sie pro Asyl oder sonst noch irgendjemand geschafft, dieses herauszufinden. Es gibt keinerlei Hinweise dafür, Frau Kollegin Bünger. Sie behaupten hier, ohne dass Sie eine entsprechende Tatsachengrundlage haben, und das ist nicht seriös. Und Frau Kollegin Kador, ich habe ja gerade vorhin schon was zu dem Thema Obergrenze gesagt und habe damit das bestätigt, was Ihre Kollegin Göring-Eckardt gerade vorhin, ist sie noch da? Ah ja, Entschuldigung, die Frau Kollegin Göring-Eckardt gerade vorhin gesagt hat, eine Obergrenze als Richtschnur. Und als solche hatten wir es auch im letzten Koalitions. Hören Sie doch einfach zu. Also nochmal, Sie müssen schon zuhören, meine Antwort, dann versuchen Sie zu verstehen. Entweder das gelingt Ihnen oder es gelingt Ihnen nicht, aber das ist dann eher Ihr Problem. Wir brauchen eine Obergrenze als Richtschnur des politischen Handelns. Diese hatten wir im Koalitionsvertrag. Ich wiederhole mich jetzt hier zum dritten Mal. Und diese Richtschnur muss dann mit Maßnahmen, mit Handeln, mit Positionen unterlegt werden. Das ist genau das Gegenteil zu dem, was diese Ampelkoalition, was die Innenministerin macht. Sie haben eine Richtschnur zum Eröffnen mit Ihrem Paradigmenwechsel. Sie haben eine Richtschnur zum Öffnen mit Ihrem Paradigmenwechsel. Und wenn Sie dann die Maßnahmen machen, beispielsweise all die Maßnahmen, die wir heute in unserem Antrag vorlegen, dann werden Sie auch wieder unter diese 200.000, wenn wir uns darauf einigen können, unter diese 200.000 kommen. Das ist, Frau Kollegin Kador, ich hoffe, Sie haben es jetzt verstanden, das ist die Zielsetzung einer Richtschnur.
Liebe Sie Kolleginnen haben jetzt noch 6 Sekunden.
Wir erleben eine gravierende Spaltung unserer Gesellschaft. Das hat mit Ihrer Politik zu tun. Weil es hat sich verändert, Herr Kollege Palke. Wissen Sie, wenn es nur an uns liegen würde, das kann ja nicht sein. Es hat sich verändert durch Ihr Handeln, durch Ihre Politik.
Herr Kollege, jetzt müssen Sie zum Schluss kommen.
Erkennen Sie dieses, drehen Sie um, weil sonst schaden Sie dauerhaft Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die nächste Rednerin ist Dr. Anveruschka Jurisch für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass die Union ihrer Aufgabe als konstruktive Opposition mal nachkommt und einige Vorschläge jetzt mit dem Blick auf das Thema Migration eingebracht hat. Aber dass das Ganze dann so großspurig aus meiner Sicht als Deutschlandpakt eingetütet und verkauft wird, finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen kryptisch. Aber so ist das ja manchmal mit neuen Außenauftritten. Aber ich habe mir Ihren Antrag natürlich vor allem auch inhaltlich angeschaut. Und da ist einiges drin, was ich okay finde, wo ich sage, da müssen wir jetzt als Regierungsparteien uns geschlossen dahinter klemmen. Und mein Kollege Konstantin Kuhle hat das ja auch schon gesagt. Die Reform des europäischen Asylsystems muss geschlossen weiter betrieben werden. Und da hat unsere Innenministerin sehr gut vorgespurt. Die Rückführungen in der Praxis müssen besser umgesetzbar gemacht werden. Und dafür muss der Ausreisegewahrsam verlängert werden. Georgien und Moldau müssen zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, und wir sollten überlegen, welche weiteren dazukommen können. Dann gibt es aber Punkte, da habe ich mir die Augen gerieben. Sie fordern mehr Migrationsabkommen als ein Mittel der Wahl. Ja, sehr richtig. Aber da muss ich mich schon fragen, warum haben Sie dieses Instrument seinerzeit nicht selber konsequent angewendet? Neben einem Abkommen mit Guinea gibt es aus Ihrer Regierungszeit nichts. Wir sind da mit Indien, Georgien, Moldau und vielen weiteren in der Pipeline schon nach einem Jahr von Joachim Stamp im Amt sehr viel weiter. Und das ist gut so.
Und dann diese Spiegelfechterei mit diesen stationären Grenzkontrollen. Zwischen Bayern und Österreich gibt es Binnengrenzkontrollen im Moment. Aber wo bleibt denn die Reduktion der irregulären Migration in Bayern und auch der Asylanträge vor allem? In diesem Jahr in Bayern über ein Viertel mehr Asylanträge als im Vorjahreszeitraum und über die Hälfte mehr Schlepperfälle. Und dass viele der Menschen, die an der Grenze zu Bayern, übrigens vor allem Afghanen, die dann wieder nach Österreich gehen, abgewiesen werden, dann einfach über die Schweiz einreisen, sagen sie nicht. Und auch nicht, dass es völlig unmöglich und sinnlos ist, alle deutschen Grenzen stationär zu kontrollieren. Hören Sie also in Bayern auf mit Ihrem St. Florians-Prinzip auf und streuen Sie den Menschen keinen Sand in die Augen. Und in Ihrem Papier fehlt aber auch eins. Ich vermisse auch nur ein positives Wort zum Thema Arbeitseinwanderung und zum Thema Akzeptanz von Migration als Standortfaktor und als gesellschaftlicher Faktor für unser Land. Ich frage Sie, wo ist die Volkspartei geblieben, die auch die bei uns lebenden und arbeitenden Menschen mit Migrationshintergrund vertritt? Wo ist die Partei mit Wirtschaftskompetenz geblieben, die verstanden hätte, dass unsere Unternehmen Fachkräfte aus dem Ausland brauchen und auch wollen? Das ist doch peinlich. Aber es fehlt noch mehr. Sie sagen nicht, dass auch die Länder in der Pflicht sind und einen Beitrag leisten können. Wohlgemerkt auch die unionsgeführten Länder. Dass die Länder ausreichend Personal- und Ausreisegewahrsamsplätze bereitstellen müssen. Dass es in den Ländern keine sinnfreien Abschiebestopps geben darf, wie die Winterpause hier im Land Berlin. Und Ihr Papier ist auch bemerkenswert einfallslos, was der Bund oder die EU noch machen könnten. Ich möchte jetzt mal nicht Ihren Job machen, aber hier noch ein paar Gedanken. Wir brauchen eine neue EU-Türkei-Vereinbarung. Wir müssen darüber reden, wie die Anerkennungspraktiken innerhalb der Europäischen Union angeglichen werden können. Und auch, wie lange es welche Art von Sozialleistung für Geflüchtete gibt, das muss angeglichen werden. Also, in Ihrem Papier gibt es einige Punkte, bei denen wir als FDP mitgehen können. Und schön auch, dass Sie zugeben, dass es keine Generallösung gibt. Einiges in Ihrem Papier ist schief, vieles, vieles fehlt. Das ist kein Deutschlandpakt, aber lassen Sie uns gerne im Innenausschuss weiter darüber diskutieren und gemeinsam nach Lösungen suchen. Vielen Dank.
Das Wort geht an Helge Lind für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Interessante an dem Fall Aiwanger ist ja, dass bei der Entscheidung, ihn im Amt zu belassen oder ihn zu entlassen, nicht maßgeblich war, was in diesem hassgetriebenen, schier antisemitischen, Holocaust-verherrlichenden Pamphlet gestanden hat, sondern dass die Abwägung entscheidend war, was bringt mehr an der Stimmungsurne und an der Stimmurne. Und das war die maßgebliche Leitlinie der Entscheidung von Herrn Söder. Ich erlebe gerade, wie dieses Prinzip übertragen wird auf die Migrationspolitik seitens der Union, nämlich darauf zu achten, was wohl schnell den größeren Stimmungsgewinn gibt, mit Hoffnung daraus Stimmgewinn zu machen bei den anstehenden Landtagswahlen. Ich sage Ihnen, es wird nicht gelingen. Und Sie wissen das, viele zumindest in Ihren Reihen wissen genau, dass dieser neue autoritäre, restriktive Kurs niemals zu Erfolg führen wird. Wir erleben und wir sind Zeuge, und das muss man hier mal benennen, eines klaren Rechtsrucks der Union. Selbst Herr Seehofer, der hier ja häufig genannt wurde, warnte uns nicht nur von den überzogenen Forderungen, uns treiben zu lassen seitens der Unionsfraktion. Ich erinnere mich noch genau. Nein, er immerhin argumentierte für das Malta-Abkommen. Er hatte noch einen Blick für Seenotrettung. Nichts davon hören wir heutzutage mehr aus Ihren offiziellen Reihen. Hinter den Kulissen mag es anders aussehen. Neben dem Rechtsruck aber ist noch etwas erstaunlich. Dieser Deutschlandpakt der Union zur Migration, der ist doch nichts anderes als eine Mogelpackung Migration der Union. Er besteht aus Ansatzpunkten und Maßnahmen, die wir aber deutlich detaillierter in der Ampel schon angegangen sind oder noch angehen werden, die angekündigt sind. Er besteht aus populistischen Maßnahmen und er besteht aus Scheinlösungen. Das ist Ihr großartiger Deutschlandpakt. Und die Mogelpackung geht noch weiter. Wenn Sie wirklich eine klare alternative Antwort sein wollten, ein anderes Konzept, ein anderes Paradigma vertreten wollen. Warum sagen Sie dann nicht hier in diesem Antrag, jawohl, Abschaffung des individuellen Asylrechts, Einschränkung des Refoulementverbotes? Das wäre eine klare Linie. Fundamental falsch, aber eine klare Linie finden wir nicht. Ebenso wenig wie die Obergrenze. Stattdessen finden wir, und das wieder besseres Wissen bei Ihnen, die Beschwörung von Grenzkontrollen im Wissen, dass Schutzersuchen, das Aushebeln, dass Zurückweisung, Zurückschiebung eben nicht möglich ist. Und wir finden auch zur Drittstaatenlösung nicht die entscheidenden Details. Macht das Land das mit? Gilt die EMRK? Ist das Land wirklich sicher? Macht die internationale Behörde, zum Beispiel der UNHCR, entsprechende Lösungen mit, was dringend notwendig wäre? All das finden wir nicht. Und fragen Sie sich, und das zum Schluss, fragen Sie sich doch einmal, gibt es eigentlich eine Union? Was ist die Union? Ist das jetzt die CSU von Söder? Ist das, was die Bundestagsfraktion hier vorträgt? Oder ist das die Union von Herrn Wüst, die tagtäglich ganz andere Töne äußert, die gegenteilig agiert und die noch für so einen Kurs steht, den wir unter Angela Merkel erlebt haben? Haben wir hier zwei Unionen? Gibt es mehrere Kurse Ihrer Partei? Oder ist es ja womöglich so, dass Sie diese Vielstimmigkeit ganz gut finden, weil man ja da mehr Stimmen abgreifen kann?
Sie müssen bitte zum Schluss kommen.
Kurz gesagt, wir haben hier keine Lösung von Ihnen, aber wir sehen deutlich einen noch verborgenen fundamentalen Dissens in der Migrationspolitik. Kümmern Sie sich darum und reden Sie mal in den eigenen Reihen, was hinter geschlossenen Türen über diesen autoritären Rechtskurs tatsächlich gedacht wird. Wir sehen uns wieder nach den Landtagswahlen.
Der nächste Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Deutschlandpakt in der Migrationspolitik ist ja von Herrn Scholz vorgeschlagen worden. Die CDU hat das aufgegriffen. Aber was die CDU vorgelegt hat, wird keine Änderung in der Substanz bringen, weil es weichgespült ist und klare Forderungen dort auch nicht enthalten sind. Schätzungsweise 80 Milliarden Euro jährlich kostet die bis heute fortdauernde Grenzöffnung. Das ist das Geld, was uns an jeder Ecke im Haushalt fehlt, was es bei allen sozialen Forderungen und Problemen fehlt in unserem Land. Bei der Union gilt, dass man sich auf das Wort von Merkel fokussiert hat. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch nach den Wahlen gilt. Wer hat die Grenzen geöffnet und das Recht gebrochen? Das war Frau Merkel und die Union. Wer hat den UN-Migrationspakt ausgehandelt und im Bundestag beschlossen? Das war Frau Merkel und die Union. Und wenn die Grünen jetzt auch noch angeblich schnellere Abschiebungen fordern, zeigt das nur, dass das Schmierentheater der Altparteien wirklich komplett geworden ist. Wissen Sie, was ich langsam meine im Fazit dieser Diskussion? 5.000 Migranten werden von 12 Schiffen, die NGOs aufsammeln, und zwar die unterstützt werden mit deutschen Steuergeldern, die nämlich 2 Millionen zum Beispiel an eine solche NGO-Organisation weitergibt, Frau Baerbock. Die werden dort aufgesammelt, jeden Tag angeliefert in Lampedusa und kommen dann nach Deutschland und dann quellen bei uns die Lager über. Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Sie haben keine Empathie für das deutsche Volk. Sie haben nur Empathie für andere Leute, die hier Unterschlupf suchen. Aber Sie kümmert überhaupt nicht, dass bei uns Leute Flaschenpfand sammeln, dass Messerstechereien stattfinden, dass die Bevölkerung in Aufruhr ist. Sie regieren mit über 80% Ablehnung gegen unser Volk. Stellen Sie diese sukzessive Deutschlandzerstörung endlich ab. Machen Sie mal was wie Richtiges, nämlich für unsere Bevölkerung, und erinnern Sie sich an den Spruch, der über diesem Reichstag steht. Dem deutschen Volke sind Sie verpflichtet, aber nicht Ihrer falschen Migrationspolitik und Ihrer schrittweisen Zerstörung dieses Landes. Danke.
Der nächste Redner ist Josef Oster für die CDU-CSU-Fraktion.
Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, also die Debatte am heutigen Vormittag lässt mich einigermaßen fassungslos zurück. Also einige Wortbeiträge aus der Koalition und auch der Wortbeitrag der Ministerin sind der Lage vollkommen unangemessen. Ich will noch mal an den Ausgangspunkt der Debatte erinnern. Der Kanzler, Frau Wehrusch, der Kanzler schlägt einen Pakt für Deutschland vor in der Migrationspolitik. Und das ist ja eine durchaus sinnvolle Initiative, selten genug bei unserem Bundeskanzler. Und das greifen wir mit wirklich konstruktiven Vorschlägen auf. Und was hören wir dazu aus den Reihen der Koalition, von den Rednerinnen und Rednern der Koalition? Ignoranz und pure Realitätsverweigerung, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Es müsste doch mittlerweile jedem klar sein, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann, dass wir Steuerung und vor allen Dingen Begrenzung brauchen. Es müsste doch Konsens sein, dass bei aller Hilfsbereitschaft, die es in unserem Land zum Glück weiterhin gibt, wir so nicht weitermachen können. Die Migrationszahlen sind viel zu hoch. Sie überfordern uns organisatorisch und sie überfordern uns gesellschaftlich. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, abseits der vielen wirklich konstruktiven Vorschläge, die wir in unserem Antrag gemacht haben, müssen meines Erachtens zwei grundsätzliche Dinge passieren. Zum einen müssen sich die Grünen von einer Grundhaltung verabschieden. Eine Grundhaltung, die da lautet, jede Form von Migration ist gut für Deutschland. Das ist falsch, das ist etwas, was wir uns nicht leisten können, und das ist nicht gut für unser Land, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und darüber hinaus muss Olaf Scholz seine Passivität in dieser Frage endlich aufgeben. Der Bundeskanzler muss das Thema der Migrationskrise endlich zur Chefsache machen, zur Chefsache in der nationalen Politik und zur Chefsache auch in der europäischen Politik. Und ich will dazu sagen, auch eine Bundesaußenministerin sollte sich nicht zu fein sein, in dieser Sache auch mal diplomatische Aktivitäten zu entfalten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt die Stunde des Bundeskanzlers, so schwer ihm das fallen mag. Aber es geht um nicht weniger als um den gesellschaftlichen Frieden in unserem Land.
Und zum Abschluss dieser Debatte erhält Gülistan Yüksel für die SPD-Fraktion das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Lesen des Unionsantrages habe ich mich doch sehr gewundert. Sie wollen die irreguläre Migration stoppen und dann kein Wort von Ihrer so heiß geliebten Obergrenze oder, wie Ihr bayerischer Ministerpräsident es neuerdings zu verkaufen versucht, Integrationsgrenze. Es scheint, dass das bayerische Bierzelt nicht nur die Rhetorik, sondern auch den Inhalt der Forderungen verändert. Das ist einfach unehrlich und unglaubwürdig. Unaufrichtig ist auch die Forderung selbst. Ob nun Obergrenze oder Integrationsgrenze, beides ist reine Symbolpolitik. Und mit Symbolpolitik kennen Sie sich ja aus. Davon gibt es ja einiges in Ihrem Antrag. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie die Stellungnahme der Gewerkschaft der Polizei zu den von Ihnen so leidenschaftlich geforderten Grenzkontrollen. Dort steht, dass stationäre Grenzkontrollen nicht zu einer Reduzierung der Flüchtlingsaufnahme führen. Von einem politisch motivierten Trugschluss spricht hier die GdP, Gewerkschaft der Polizei. Es zeigt sich also, auch hier betreiben Sie Augenwischerei. Viel effektiver ist im Sinne einer geordneten Migration die Schleierfahndung an den deutschen Grenzen. Genau diese hat unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser intensiviert und so bereits sehr erfolgreich zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität beigetragen. Aber ich gebe zu, Ihr Antrag enthält nicht nur Scheinlösungen. Einige Ihrer Forderungen sind sogar gut. denn sie wiederholen in ihrem Antrag die MPK-Beschlüsse, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben. Das freut uns natürlich, denn diese Punkte setzen wir in der Regierung bereits um. Wir bekämpfen nicht nur die Schleuserkriminalität, wir stärken auch die Rückkehrhilfen. Wir erweitern die Listen der sicheren Herkunftsstaaten. Wir verhandeln Migrationsabkommen und haben dafür erstmals einen Sonderbeauftragten eingesetzt. Meine Kollegin ist ja darauf eingegangen. Und ganz wesentlich, wir haben auf europäischer Ebene den Grundstein dafür gelegt, dass Geflüchtete innerhalb der EU künftig endlich solidarisch verteilt werden. Schon das ist ein Erfolg von Nancy Faeser, den über 16 Jahre kein Innenminister der Union zustande gebracht hat. Wie auch, wenn bei Ihnen damals wie heute populistische Symbolpolitik im Vordergrund steht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ob auf nationaler oder internationaler Ebene, die Bundesregierung bietet wirkungsvolle Lösungen in der Migrationspolitik und setzt diese mit unseren europäischen Partnern um. Und darauf kommt es an. Denn die Bekämpfung der irregulären Migration kann nur gemeinsam gelingen. Herzlichen Dank.
Herr Kollege, Sie überlegen sich das einfach zu spät mit Ihren Zwischenfragen. Tut mir leid. Ich schließe damit die Aussprache. Und wir kommen zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Deutschland Pakt in der Migrationspolitik, irreguläre Migration stoppen, auf Drucksache 19-8404. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP wünschen Überweisung. Und zwar federführend an den Ausschuss für Inneres und Heimat und mitberatend an den Auswärtigen Ausschuss, an den Rechtsausschuss, an den Ausschuss für Arbeit und Soziales, an den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, an den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, an den Ausschuss für die Angelegenheit der Europäischen Union und an den Ausschuss für Wohnstadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Wie immer stimmen wir zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Wer stimmt dafür? Das ist die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU, CSU und die AfD. Wer enthält sich? Das ist niemand. Damit ist die Überweisung so beschlossen. Und wir stimmen heute über den Antrag auf Drucksache 19-8404 nicht in der Sache ab. Wir gehen weiter in der Tagesordnung. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 13 bis 15.